Liebe Grażyna, hier kommt mein kleiner Text zum Jürgen. Jürgen Magwirt ist als Chef ein verständnisvoller, kluger Zuhörer, der immer den perfekten Kompromiss sucht und meistens auch findet.
Ja, wie ist Jürgen als Chef für mich? Er hat immer ein offenes Ohr, was mich manchmal erstaunt, weil manche Sachen wird er wahrscheinlich schon 1000 Mal gehört haben in seiner langen Zeit als Leitung von KUF. Und auch ein Fels in der Brandung, der einfach nicht die Ruhe verliert.
Jürgen handelt als Profi, oft im Hintergrund, aber er handelt auch als Mensch und das spürt man ganz unmittelbar. Er schafft es, Menschlichkeit als Maßstab sowohl beim eigenen Handeln wie auch im Programm Gültigkeit besitzen zu lassen. Und beides pflegt er sehr direkt und kompromisslos.
Jürgen hat eine unglaubliche Präsenz. Ich bewundere das immer, wenn ich von ihm Antworten bekommen habe. Ist so viel Inhalt drin und ich frage mich immer, woher kriegt er diese ungemeine Konzentration? Am liebsten würde ich, dass er Kurse gibt, wo man das lernen kann.
Er besitzt die Fähigkeit, zwischen den Zeilen zu lesen und sein kapitales Wissen in der interkulturellen Kulturarbeit zu vermitteln. Hat immer ein offenes Ohr für seine Kolleginnen und Kollegen.
Ich habe Jürgen eigentlich von Anfang an als sehr nahbaren Chef erlebt. Und egal um welches Thema es ging, die Gespräche waren immer auf Augenhöhe möglich.
Jürgen weiß immer, wo die goldene Mitte gerade liegt.
Nun, Jürgen kann sehr, sehr gut zuhören. Er stellt die richtigen Fragen und er gibt auch immer die richtigen Antworten. Einfach perfekt.
Jürgen ist jetzt seit über 20 Jahren mein Chef. Ich schätze an ihm besonders, dass er den Überblick hat und weiß, was er will. In all den Jahren habe ich ihn immer als zugewandt, interessiert und vor allem als sehr empathisch erlebt.
Jürgen Magwirt als Chef ist klug, souverän, sehr menschlich und ausgleichend. Und das KUF ohne Jürgen Magwirt mag ich mir gar nicht vorstellen.
Kontaktaufnahme. Der Podcast des Bildungszentrums Nürnberg.
Herzlich willkommen bei der Kontaktaufnahme. Mein Name ist Grażyna Wannert und ich spreche heute, und das wird jetzt nicht allzu überraschend sein nach dem Einspieler, mit Jürgen Magwirt, Leiter der Nürnberger Dienststelle KUF, also Amtes für Kultur und Freizeit. Hallo Jürgen.
Hallo Grażyna, freut mich.
Diese Kontaktaufnahme fängt etwas anders als sonst an. Du musst wissen, dass wir nicht immer mit Lobeshymnen an unsere Gäste anfangen.
Ja, ist ja schon fast peinlich auch.
Überhaupt nicht. Wir haben aber noch nie so angefangen und ich glaube nicht, dass wir es nochmal so machen würden. Aber diese Ausnahme hat einen bestimmten Grund, nämlich, dass du nach vielen Jahren bei der Stadt Nürnberg bald in den Ruhestand, sogenannten Ruhestand, ich weiß nicht, was du alles planst.
Richtig, aber der berufliche Ruhestand zumindest.
Aber der berufliche zumindest, genau. Und das heißt, das Gespräch wird auch eine Art Rückblick sein. Und dass du auch für sehr wichtige Themen zuständig warst und bist in der Stadt, würde ich gerne am liebsten mit dem über ganz viele Sachen sprechen, aber ich muss mich aus Zeitgründen disziplinieren und beschränken. Und ich versuche mich hauptsächlich auf zwei Themenkomplexe zu beschränken, eben Soziokultur und Integration in der
Gerne.
Stadt.
Gerne.
Okay, zuerst aber die Struktur oder auch Kompetenzbereiche der großen Kulturdienststellen wie KUF, Bildungscampus oder Kunst-Kulturquartier sind für die Stadtbevölkerung nicht immer so selbsterklärend und durchschaubar. Und deswegen muss ich am Anfang des Gesprächs fragen, was ist KUF?
Ja, in der Tat ist das ja gar nicht so einfach zu durchschauen in Nürnberg. Wir haben ja tatsächlich eine sehr komplexe Struktur in Nürnberg, komplexer wie auch in anderen Städten. Ich denke, die Besonderheit ist, dass es in Nürnberg mehrere Dienststellen gibt, die sich mit Kulturthemen beschäftigen. In anderen Städten gibt es ja meistens nur ein Kulturamt, sage ich jetzt mal. Und wir also haben das doch auf verschiedene Dinge verteilt. Ich will jetzt nicht den Grundkurs in die städtische Kulturverwaltung machen, aber vielleicht sagen, wofür steht es KUF und vielleicht ja. auch das Besondere nochmal. KUF ist sozusagen ein Kind einer Kulturpolitik, die in den 1970er Jahren begonnen hat, damals mit Professor Dr. Hermann Glaser hier in Nürnberg, wo man versucht hat, neue Wege auch in der Kultur zu gehen. Also das Schlagwort der Soziokultur. Also das Schlagwort der Soziokultur, was heißt, wir wollen nicht nur über die klassischen Kultureinrichtungen, Museen, Oper die Menschen erreichen, sondern wir wollen niedrigschwellige Angebote machen. Es gab damals so das Schlagwort von den Kultur von allen, Kultur für alle. Das heißt, möglichst viele Menschen zu erreichen und auch die Menschen nicht nur zum Zuhören oder Zuschauen zu gewinnen, sondern auch zur Eigenaktivität. Das ist so die Grundlage, aus der aus das Amt für Kultur und Freizeit entstanden ist und was, glaube ich, auch noch heute sehr aktuell ist, auch wenn sich die unterschiedlichen Formen natürlich immer wieder verändert haben. Aber das ist sozusagen der Kern des Amts für Kultur und Freizeit. Und so stehen wir für die Themen Soziokultur. Wir stehen für das Thema Interkultur, Integration, nenne ich es jetzt mal. Und das hat ganz viel damit zu tun. Das eine hat sich ein Stück weit aus dem anderen auch entwickelt, weil wir damals schon gesagt haben, wenn wir für möglichst viele Menschen in Nürnberg da sein wollen, dann betrifft es auch die Menschen, die von anderswo hierher gekommen sind. Also von daher war das KUF eigentlich so die Dienststelle, die sich schon sehr frühzeitig auch für das Thema Integration oder Interkultur oder wie auch immer das sich im Laufe der Jahre begrifflich gewandelt hat, interessiert hat. Das heißt, wir haben auch im ersten Kulturladen in der Rothenburger Straße schon damals war das die Heimat für das türkische Theater. Vereine haben sich dort getroffen. Also es war von Anfang an ein ganz wesentlicher Punkt. Ich habe mich heute auch gefreut, in der Zeitung zu lesen, auch das gehört zu dem Thema Soziokultur, dass ja das Theater Mumpitz letztendlich auch im Kulturladen Rothenburger Straße entstanden ist. Also das war alles eine Zeit in den 1970er Jahren, wo so eine Aufbruchstimmung da war, wo sich Kindertheater gegründet haben, wo sich im Museenbereich viel verändert hat an neuen Zugangswegen. Und das prägt das KUF eigentlich seitdem. Insofern ist dieser zweite Teil der Interkultur, der Integration eigentlich unmittelbar verknüpft mit diesem Soziokulturgedanken. Mhm. Und auch der dritte Schwerpunkt, für den das KUF steht, letztendlich das Thema kulturelle Bildung, Kinderkultur, das schöpft eigentlich aus der gleichen Geschichte. Weil wenn wir wollen, dass möglichst viele Nürnbergerinnen und Nürnberger Zugang zur Kultur haben, dann geht es natürlich auch darum, die Kinder in jungen Jahren zu gewinnen, von daher Angebote auch für die Zielgruppe zu machen, für Familien zu machen und generell das Thema kulturelle Bildung zu spielen, das hängt alles so mit zusammen. Mhm. Also und das ist, glaube ich, das Besondere in Nürnberg, so dass wir jetzt heute, wenn man das KUF anschaut, dann haben wir eben zum einen die Kulturläden, wo wir 11 städtische Kulturläden in 11 Stadtteilen haben. Mhm. Wir haben die Kinderkultur, wir haben das Erfahrungsfeld zur Entfaltung der Sinne, wir haben das Interkulturbüro. Also das sind alles so die aktuellen Ausprägungen von dem Ganzen. Und dann haben wir als KUF auch noch so ein paar Spezialaufgaben in der Stadtverwaltung, die auch wiederum eng mit dem anderen zu tun haben. Das heißt, weil das KUF eigentlich sehr, sehr frühzeitig sich auch für das Thema Integration interessiert hat oder sehr frühzeitig versucht hat, mit Migrantenvereinen zusammenzuarbeiten oder da die Programme entsprechend zu erweitern, waren wir auch immer einer der Akteure in der städtischen Integrationspolitik, so dass es dann auch gekommen ist, dass man dem KUF auch die Geschäftsführung gegeben hat für die Koordinierungsgruppe Integration. Mhm. Also wir haben in der Stadt Nürnberg, ja, also Nürnberg hat keinen Integrationsbeauftragten wie in anderen Städten, sondern man hat gesagt, das ist ein Querschnittsthema, wofür die ganze Stadtverwaltung zuständig ist. Deswegen haben die einzelnen Geschäftsbereiche eben da Menschen benannt, die in dieser Koordinierungsgruppe Integration sind. Und das KUF hat, denke ich, aufgrund dieser langen Geschichte ein Stück weit die Geschäftsführung auch für dieses Gremium bekommen. Also wir waren mal in frühen Jahren, war auch die Geschäftsstelle vom Ausländerbeirat beim KUF angesiedelt. Also da ist vieles, was sozusagen eine lange Zeit hat, auf die ich, du hast es ja angesprochen, auch persönlich lange, lange zurückblicke irgendwo. Und wo ich für mich immer wieder feststellen kann, wie aktuell doch die Themen sind, die wir damals auch schon gehabt Absolut. Haben. Auch wenn natürlich sich sich die Ausdrucksformen oder die Inhalte ein Stück weit geändert haben. Ja. Mhm. Als die Kulturläden begonnen haben in den 1970er Jahren, da gab es natürlich diese ganze Bandbreite an kultureller Infrastruktur in der Stadt gar nicht. Da gab es natürlich das Schauspielhaus, es gab das Opernhaus, es gab die Museen, aber es gab auch die vielen kleinen Initiativen, die kleinen privaten Kulturinitiativen. Das gab es alles noch nicht so, dass sich Kulturläden damals halt versucht haben, alles anzubieten. Und das ist natürlich eine Entwicklung, wo man gesagt hat, wenn sich die Landschaft in der Stadt weiterentwickelt hat, dann schauen wir, wofür wir stehen. Und dann muss man nicht mehr alles anbieten, dann muss man sich absprechen. Aber das gehört mit dazu. Und zum anderen hat sich natürlich auch die Bevölkerung in Nürnberg nochmal verändert. Also ich denke, damals war es vielleicht noch was Besonderes zu sagen, wir kümmern uns auch um die Ausländer, wie man damals so schön gesagt hat oder nicht schön gesagt hat. Heute, denke ich, ist das ja mehr oder weniger Common Sense geworden in einer Stadt wie Nürnberg, wo wir fast die Hälfte der Menschen Migrationshintergrund hat. Ne, was auch immer das im Detail bedeutet, könnte man sicher auch lang drüber sprechen. Aber, aber klar ist, dass da kann niemand mehr davor zurück. Das ist einfach heutzutage Thema geworden. Und das hat sich natürlich auch ausdifferenziert. Ja. Also Nürnberg ist halt wesentlich bunter geworden über all die Jahre. Also der Anteil der Menschen, die zur Buntheit beitragen, ist größer geworden. Eben heutzutage kann man sagen, fast die Hälfte der Nürnbergerinnen und Nürnberger hat diesen Migrationshintergrund. Wenn man in die jüngeren Altersgruppen anschaut, dann ist es natürlich noch viel mehr. Also da geht es um 60% oder so, was wir haben. Und es sind natürlich nicht nur, wie es am Anfang, ich denke, lange Zeit war es auch so, es waren so diese Gastarbeiter, Anwerbestaaten, die das Bild in Nürnberg an der Stelle geprägt haben. Also das waren all die Staaten, mit denen Deutschland halt ab 1955 Anwerbeabkommen geschlossen hat. Insofern war das waren so sechs bis acht große Nationalitäten, die in der Stadt gelebt haben. Das Ganze hat sich über all die Jahre natürlich ausdifferenziert. Ja, wir haben heute über 160 verschiedene Nationalitäten, die hier in Nürnberg leben. Und
wie viele?
Über 160 verschiedene. Wow. Mhm. Und natürlich auch entsprechend Sprachen, die gesprochen werden. Mhm. Also auch wenn natürlich manche der Länder die gleiche Sprache haben. Auf der anderen Seite gibt es natürlich viele, viele Staaten, die haben nicht nur eine Amtssprache, sondern auch viele andere Sprachen. Also die Sprachenvielfalt in der Stadt ist ja auch eine sehr, sehr große geworden. Und von daher die Herausforderungen, dieser Vielfalt gerecht zu werden, natürlich auch größer geworden. Einerseits einfacher vielleicht an manchen Punkten, aber natürlich auch schwieriger, weil früher hat man sich überlegt, wenn man jetzt was in Fremdsprachen vermitteln will, dann hat man es halt in 6 bis 8 Sprachen übersetzt. Mhm. Das ist heute auch noch nicht falsch. Wir haben natürlich Gruppen, die wesentlich mehr Menschen umfassen wie andere. Aber es ist völlig illusorisch zu glauben, man könnte da jetzt überall mit muttersprachlichen Informationen arbeiten. Das heißt, man muss sich auch da was anderes überlegen. Vielleicht auch da einfach. Also wir haben das Thema gerade erst neulich wieder diskutiert, wie können wir auch in der Ansprache seitens der Stadt, seitens des KUFs, aber auch der Stadt insgesamt, was können wir da eigentlich noch besser machen? Und Mehrsprachigkeit ist ja immer ein Thema und gleichzeitig ein illusorisches Thema, der ganzen Vielfalt gerecht zu werden. Also ich denke, ein Weg beispielsweise zu sagen, wir versuchen einfach, das, was wir verlautbaren, gerade online, mehr in einfacher Sprache noch zu verfassen, ja, weil man dann auch viel einfacher mit irgendwelchen Online-Tools, die es halt mittlerweile gibt, arbeiten kann. Also das ist so ein Weg, glaube ich, um jetzt beispielsweise sprachliche Vielfalt ein bisschen weiterzubringen. Hab das deswegen als Beispiel genannt, weil es natürlich, es gibt so Themen, die Herausforderungen haben sich über all die Jahre so wahnsinnig viel gar nicht geändert, aber die Anforderungen sind andere geworden und zum Teil sind natürlich auch die Möglichkeiten andere geworden. Auch was das auch durch Digitalisierung kann man sicherlich versuchen, auch neue Ansprachen zu realisieren, die sonst nicht möglich sind oder neue Wege zu gehen. Und generell denke ich eben auch immer differenzierteren Gesellschaft muss man mit immer differenzierteren Angeboten entgegenkommen. Das ist so eine Dauerherausforderung für das Bildungszentrum, Bildungscampus natürlich auch, aber auch fürs KUF und für alle anderen. Und ich denke, wir sind da ja oft auf ähnlichen Wegen unterwegs. Also gerade, denke ich, man sieht das ja auch in der, wir haben ja an vielen Punkten jetzt gerade auch die Berührungspunkte oder die Kooperation mit BCN, mit der Stadtbibliothek natürlich. Mhm. Wir haben ja in einigen unserer Kulturläden sind ja auch Stadtteilbibliotheken untergebracht und wir versuchen ja auch in den letzten Jahren gerade auch nochmal mit der Volkshochschule, mit BZ einfach auch nochmal intensiver zusammenzuarbeiten, um eben auch, ja auch das als einen Weg jetzt andere Zielgruppen zu erreichen, umfassender auf Menschen zugehen zu können.
Wunderbar.
Das war ja so der Gedanke vom Südpunkt auch, wo wir, Sie denke ich auch für Podcast-Hörer vom BZ sicher auch interessant, das mal in der Verbindung zu sehen. Also auch das war ja eine sehr bewusste Entscheidung, dass wir zwei kleine Kulturläden aufgegeben haben und dann eben mit der Stadtteilbibliothek und mit BZ zusammen in den Südpunkt eingestiegen sind, um da auch neue Wege zu gehen, um gegenseitig auch Menschen zu erreichen, die einzelnen Dienststellen erreichen. Weil es ist ja tatsächlich so, du hast es ja eingangs auch angesprochen, dem normalen Bürger, der normalen Bürgerin ist es ja ziemlich egal, ob das Amt für Kultur und Freizeit oder der Bildungszentrum oder Kuckuck oder wer auch immer das Angebot macht, für die ist alles statt. Und das finde ich wichtig, dass man da dran arbeitet. Das ist sicherlich auch manchmal noch entwicklungsfähig. Da sind wir wahrscheinlich alle miteinander oft noch zu sehr in den engen Korsagen der jeweiligen Dienststelle verhaftet, denke ich. Ja, jetzt habe ich einfach drauf losgeredet. Hack doch mal nach, wo du,
genau, wo du ich könnte noch mehr da wissen willst. An so vielen Sachen anknüpfen, weiß jetzt wirklich nicht, an was zum Beispiel, wollte ich auch kurz darüber sprechen, wie die Geschichte Kufs ist und deine damit verbunden. Also seit wann bist du eigentlich beim Kuf und überhaupt bei der Stadt?
Ja, das ist identisch. Ich habe hab 1982 angefangen beim Kuf. Und das war damals tatsächlich im Bereich der kulturellen Ausländerarbeit, wie sich das damals nannte.
Genau.
Und später habe ich dann so verschiedene Stationen im KUF durchlaufen, war ja dann auch Abteilungsleiter für die Kulturläden eine bestimmte Zeit und dann stellvertretender Dienststellenleiter und dann eben seit 2008 jetzt die Leitung vom KUF insgesamt. So die Geschichte vom KUF habe ich ja schon ein bisschen vorhin angefangen zu erzählen. Die hat auch immer wieder Veränderungen erfahren. Also es gab auch die Phase 2006, wo es verschiedene Umorganisationen gab und dann eben Teile vom KUF zum Kunstkulturquartier gewandert sind. Also
die Tafelhalle
und das KOM waren ja lange Jahre Teil vom KUF und sind dann zu Kuckuck, zum Kunstkulturquartier gegangen. Es gab auch vorher schon Wechsel. Also ganz am Anfang war das Badentreffen beispielsweise, war auch beim KUF angesiedelt, ist dann im Zuge des Stadtjubiläums zum Projektbüro beim Kulturreferat übergegangen. Dafür haben wir damals dann die Kinderkultur übernommen, die es vorher beim KUF nicht gab. Und wir haben dann 2006 dann auch die Musikschule übernommen. Also von daher, es gab immer wieder in der Detailzusammensetzung vom Amt Veränderungen. Aber ich sag mal, so die Grundlinien und die Grundideen, deswegen habe ich vorhin damit angefangen, die ziehen sich, glaube ich, durch, trotz all der Veränderungen, die es immer wieder gegeben hat.
Ja, das ist wahr. Aber diese ganz viele wirklich prägnante Events oder Ereignisse, die in der Stadt stattgefunden haben, haben ihre Ursprünge im KUF.
So ist es, ja.
Abgewandert, aber das weiß man auch nicht immer.
Ja, ich denke, das ist ja tatsächlich auch, also wie gesagt, so, wenn man das so verfolgt, ist es interessant und manches hat seine Logik, manches hat vielleicht nicht so die Logik nachvollziehbar. Mhm. Aber auf der anderen Seite zeigt es, denke ich, immer wieder, es war immer was im Wandel und das, glaube ich, ist auch gut, dass es immer wieder neue Entwicklungen gibt. Und wenn was, ich denke mal, wir können mit einem gewissen Stolz im KUF auch sagen, dass vieles im KUF seinen Anfang genommen hat. Dann ist aber auch gut, dass es eigene Wege gegangen hat. Auch das wollte ich vorhin mit dem Mumpitz-Beispiel eigentlich nennen. Ich meine, die haben bei uns im Kulturladen angefangen und sind dann ihren Weg gegangen und sind heute einfach, haben jetzt selber schon 40 Jahre renommierte Geschichte als Kindertheater auf dem Buckel. Aber ich denke mal, dass sie sich damals im Kulturladen Rotenburger Straße treffen konnten, war sicher ein Teil der Beförderung. Oder wenn man ein anderes Beispiel nimmt, das Filmfestival Türkei-Deutschland, ja, das ist auch im Kulturladen Rotenburger Straße letztendlich im Chai-Haus damals, also im zweiten Stock hatten wir so ein türkisches Café da im Kulturladen, da ist das Festival letztendlich entstanden, was heutzutage ja auch an ein Festival ist, was weit über Nürnberg hinaus Renommee erlangt hat und was auch längst auf eigenen Beinen steht. Und insofern haben wir, glaube ich, mit den verschiedenen Abteilungen, die wir im Amt haben, mit den Kulturläden, aber auch mit dem Interkulturbüro oder anderen Dinge unterstützt. Und das sehe ich auch als eine ganz wesentliche Aufgabe, die wir haben. Wir müssen nicht alles selber machen. Wir müssen nicht selber das Veranstaltungsamt in allen Facetten sein. Unser Job ist, glaube ich, Kultur zu ermöglichen und auch Leuten und Initiativen, die selber was tun wollen, die Möglichkeit zu geben. Und ich glaube, das haben wir über die Jahre immer wieder geschafft. Und gleichzeitig ist es immer wieder eine Herausforderung, das auch neu zu tun. Auch jetzt gibt es ja gerade in den letzten Jahren, es gibt viele neue, junge Initiativen, auch die neue Wege gehen, die dann oft feststellen, dass in den Kulturläden kein Platz mehr für sie ist, weil einfach die Läden voll sind, weil es die Nutzungen gibt, die zum Teil ja seit vielen Jahren da drin sind. Also kommt es immer wieder darauf an, auch neue Wege zu gehen. Ja, deswegen bin ich auch froh, dass wir seit diesem Jahr auch ein Projekt haben, was das Thema Zwischennutz auch angeht. Also wir sind ja dabei, so ein Konzept zu entwickeln, wie man Leerstand, den es in der Stadt gibt, auch für Kultur, für Künstlerinnen und Künstler, für kulturelle Aktivitäten nutzbar machen kann, weil ich glaube, dass es einfach wichtig ist, neue Orte noch zu erschließen. Und auch andersrum, dass wir versuchen, auch gerade von den Kulturläden auch verstärkt im öffentlichen Raum Aktivitäten zu entwickeln. Also jetzt natürlich nochmal befördert durch die ganze Corona-Krise. Jetzt mache ich mal das Telefon schnell aus. Befördert durch die Corona-Krise, aber auch vorher schon, dass wir gesagt haben, wir können oft nicht darauf warten, wenn wir neue Zielgruppen erreichen wollen. Wir erreichen viele, aber natürlich längst nicht alle, wie wir es uns vorgenommen haben. Dann muss man auch rausgehen und natürlich, man erreicht die Menschen im öffentlichen Raum natürlich leichter wie in Häusern. Also von daher gibt es seit etlichen Jahren auch einfach Projekte, wie jetzt im Augenblick das Projekt Komfortzone in der Südstadt, wo wir versuchen, neue Partizipationsprojekte zu entwickeln. Oder wo wir auch in Rödenbach mit dem Kulturladen so ein Projekt, was Kultur und Natur verbindet, gemacht haben, wo wir auch immer wieder mit vielen Kooperationspartnern zusammenarbeiten. Auch das ist, glaube ich, eine der Stärken und Notwendigkeiten, dass man fördert und unterstützt und kooperiert und damit auch Dinge zum Erfolg bringen kann. Und das bedeutet einerseits sicherlich, dass Dienststellen miteinander arbeiten können, um ihre Kräfte zu bündeln, wie wir es jetzt beim Beispiel Südpunkt mal jetzt zwischen BZN und KUF gesehen haben. Aber natürlich auch, dass wir mit freien Initiativen zusammen was entwickeln können oder auch mit anderen Partnern. Also ich glaube, das gehört auch mit zum Selbstverständnis des Amtes, was wir so über die Jahre gepflegt haben. Und ja, was die Konstante ist und gleichzeitig natürlich, wo man immer wieder schauen muss, was gibt es an neuen Initiativen, wer fühlt sich angesprochen. Also ich erlebe gerade in den letzten Monaten, kann man sagen, sicherlich auch angestoßen, glaube ich, durch die Kulturhauptstadtbewerbung. Das war, glaube ich, auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt in den letzten Jahren, dass durch die Tatsache, dass sich Nürnberg als Kulturhauptstadt Europas beworben hat, ganz viele Prozesse angestoßen worden sind, dass sich Menschen Gedanken gemacht haben, was sie sich wünschen, die jetzt auch verstärkt natürlich auf uns zukommen oder auch auf andere in der Stadt und sagen, ja, hey, wie geht's jetzt trotzdem weiter, auch wenn wir nicht Kulturhauptstadt geworden sind? Also ich glaube, da ist wirklich durch die Bewerbung in den letzten Monaten viel in Gang gekommen. Schade, dass wir es jetzt nicht geworden sind. Ich glaube, das wäre tatsächlich eine schöne Chance gewesen, auch mit einem bestimmten Rückenwind nochmal auch Dinge weiterzuentwickeln. Jetzt muss man einfach gucken, dass etliches von dem, was man sich überlegt hat für die Kulturhauptstadt, dass man das eben auch so umsetzt. Was natürlich nicht einfach ist, weil natürlich Kulturhauptstadt hätte natürlich auch zusätzliche Mittel, auch Rückenwind in Form von zusätzlichen Mitteln bedeutet.
Das wird fehlen.
Und das wird jetzt natürlich fehlen und gleichzeitig weht uns natürlich der Corona-Wind ins Gesicht. Also eben auch die Sparvorgaben, die jetzt auch schon formuliert sind, was ja nachvollziehbar ist, aber das ist es gerade so ein bisschen, ja, ein schwieriges Zusammentreffen von hier nicht Kulturhauptstadt geworden und auf der anderen Seite zu sehen, ihr müsst die und die Prozentsätze einfach einsparen. Also das macht es in den nächsten Jahren sicherlich nicht einfach. Mhm. Also generell jetzt natürlich das ganze Corona-Thema, ja, muss man sagen, ist jetzt gerade so, habe ich mir jetzt persönlich für die letzten Monate im Amt auch nicht so vorgestellt oder so, oder so gewünscht.
Ja. Naja, aber schau mal zum Beispiel die Kollegin Christel Bassmann, die ihre letzte Blaue Nacht nicht veranstalten durfte.
Ja, der Oberbürgermeister, der keine Abschiedsfeier machen konnte.
Genau, ja. Also.
Nein, es ist ja so, aber sagen wir mal so, ich bin ja generell bin ich so, ich sage immer, ich bin der Glas halb voll Typ. Ja. Ich versuche immer nie drüber zu lamentieren, dass das Glas halb leer ist, sondern freue mich, dass es halb voll ist und versuche, dass es voller wird irgendwo.
Das bist du.
Das glaube ich, anders geht es auch nicht.
Genau, also wir haben in unserem Podcast so eine Rubrik Meckerecke und da darf jeder über irgendetwas meckern, was ihn gerade nervt, gerade oder in der letzten Zeit. Und dann habe ich mir gedacht, ob du das überhaupt kannst. Also ich glaube, ich habe dich noch nie meckern gehört.
Ja, es ist eher selten, sage ich mal.
Und gäbe es etwas, was dich so im Moment wirklich nervt?
Nee. Nein. Nein.
Also Meckerecke abgeschaltet in dieser Ausgabe.
Meckerecke abgeschaltet. Es wird es ringsherum genug gemeckert, da muss man nicht auch mitmeckern.
Ja, das ist wahr.
Ich versuche immer eher jetzt zu gucken bei Dingen, also ich habe für mich persönlich irgendwann mal gelernt, dass ich Dinge, die ich jetzt sowieso nicht ändern kann, dass ich mich daran nicht abarbeite, sondern dass ich mich auf das konzentriere, wo ich tatsächlich was verändern kann, wo was geht. Und deswegen denke ich auch, jetzt muss man halt aus der Corona-Situation auch das Beste machen. Auch das hat uns ja an manchen Punkten weitergebracht. Es hat uns gezwungen, an bestimmten Dingen digitale Formate zu machen. Da haben wir lange drüber schon nachgedacht oder es auch teilweise gemacht. Aber die Tatsache, dass Kulturläden einfach geschlossen waren, hat uns einfach auch gezwungen, an der Stelle Tempo zuzulegen. Und es hat letztendlich auch die Stadt Nürnberg gezwungen, Tempo zuzulegen. Also wir haben uns ja auch an vielen Punkten, wo wir einfach auch auf städtische Infrastruktur oder so angewiesen sind, haben wir uns ja auch viele Jahre abgearbeitet. Wie lange haben wir darüber geredet, dass wir endlich WLAN in unseren Einrichtungen haben? Also von daher, auch da ist jetzt durch das Corona-Thema nochmal vieles in Gang gekommen, auch bei der Stadt, ja, dass wir Videokonferenzen machen können.
Richtig.
Ja, mittlerweile ein Headset haben, ja, um sowas zu machen. Also außerhalb der Stadt lächeln da ja manche Leute drüber, aber für uns war es jetzt hier nur definitiv ein Fortschritt und ich denke, ohne Corona hätten wir weiterhin Listen geschrieben und hätten für nächstes Jahr so und so viele Headsets oder so beantragt, die dann vielleicht gekommen wären oder auch nicht. Jetzt hat das Ganze ein bestimmtes Tempo entwickelt, also das als Beispiel dafür einfach zu gucken, dass man in Krisensituationen halt versucht, das Beste draus zu machen.
Stichwort Kulturhauptstadt noch. Da habe ich mich auch im Zuge der Vorbereitung zu diesem Gespräch ein Zitat notiert aus dieser deutschen Kurzfassung des letzten Beatbooks. Und da stand, seit 2019 befinden sich die Nürnberger Kulturläden auf dem Weg zur Transformation. Mit frischem Schwung arbeiten die Zentren daran, zu dritten Orten zu werden, zu Orten der Begegnung, des Austausches und des kreativen Schaffens. Die Kulturläden werden in den nächsten Jahren ihre Komfortzone verlassen und vermehrt den öffentlichen Raum, die Herzstücke ihrer Stadtteile bespielen. Und ich frage mich, was passierte 2019? War das wirklich diese Kulturhauptstadtbewerbung, die Kulturläden wachgeküsst hat und war vorher...
Nein, die haben vorher auch nicht geschlafen. Wir haben die Kulturhauptstadtbewerbung war natürlich der Anlass, manches jetzt nochmal voranzubringen. Und vor allem haben wir natürlich auch damit die Aufmerksamkeit auch bekommen für Ideen, die wir schon längere Zeit auch gehabt haben. Also ich denke generell wir haben von Anfang an, als die ersten Schritte der Kulturhauptstadtbewerbung gemacht worden sind, haben wir damals auch gleich Multiplikatoren-Workshops in allen Kulturläden ja auch gemacht. Und ich denke, von daher waren die Kulturläden sehr, sehr, sehr frühzeitig mit dabei. Und es gab dann einfach die Chance, im Zuge der Kulturhauptstadtbewerbung Dinge voranzubringen, die wir sonst nicht zusammengebracht haben. Also wo wir selber manchmal auch ein bisschen drunter gelitten haben. Das Zitat, so wie du es jetzt gerade auch nochmal vorgelesen hast, das suggeriert natürlich, man hätte vorher geschlafen und ist jetzt durch die Kulturhauptstadtbewerbung wach geworden. Da muss man natürlich immer dazu sagen, dieses Bittbuch, dieses Bewerbungsbuch hat natürlich seine eigene Logik, weil man wird nicht Kulturhauptstadt, weil man so toll ist. Das haben, glaube ich, viele Menschen lange Zeit nicht verstanden. Also es ist kein Schönheits-, kein Leistungswettbewerb, sondern man muss mit einer bestimmten Struktur antreten, aber man muss vor allem auch sagen, was will man denn verändern? Mhm. Also so in dem Sprech der Kulturhauptstadtbewerbung heißt es immer, man muss seinen Need formulieren. Mhm. Insofern hebt man natürlich in so einem Buch nicht drauf ab, was es alles gibt, sondern auf das, was verstärkt noch besser werden könnte. Mhm. Ja. Und das war natürlich, denke ich, so, von daher ist es in dem Kontext des Bitbooks eine richtige Formulierung, um damit nach außen zu treten. Intern haben natürlich viele Kolleginnen und Kollegen das auch so empfunden, wie du es gerade jetzt auch unterschwellig so empfunden hast. Und es war dann manchmal auch nicht ganz einfach, auch intern zu vermitteln. Das ist einfach für die Bewerbung, muss man einfach Schwerpunkte anders setzen. Aber langer Rede, kurzer Sinn. Also ich denke, es war einfach vieles, was bei uns seit langem angelegt war, ist jetzt durch die Kulturhauptstadtbewerbung, konnte nach vorne kommen. Mhm. Wir haben auch an einzelnen Punkten zusätzliche Mittel bekommen, mit denen wir was realisieren konnten, was wir vorher nicht realisieren konnten. Also beispielsweise dieses Projekt Komfortzone, wo wir wirklich groß angelegt in der Südstadt jetzt mit Menschen aus der Südstadt für nächstes Jahr ein größeres Projekt entwickeln. Das wäre, glaube ich, ohne Kulturhauptstadt so nicht möglich gewesen. Das wäre auf dem Wunschzettel gestanden. Und so konnte man jetzt doch das eine oder andere umsetzen tatsächlich. Mhm. Ähnlich ist es mit dem Global Art Festival. Auch eine Initiative, die wir unterstützt haben aus dem KUF, jetzt speziell aus dem Interkulturbüro raus, gibt es ja seit einigen Jahren so ein Netzwerk von Kreativen in der Stadt oder auch aus Migrantenvereinen, die sich Global Art Netzwerk nennen, die jetzt ja auch einen Kulturförderpreis gekriegt haben, die wir mit unterstützt haben, so nach unseren Möglichkeiten. Aber das Festival, was da entstanden ist und was auch weiterentwickelt werden sollte, ist eben auch durch die Mittel aus der Kulturhauptstadtbewerbung noch mal ein Stück schöner geworden, wie wir es sonst hätten machen können. Mhm. Also von daher, für uns war Kulturhauptstadtbewerbung tatsächlich ein Punkt, wo wir uns auch an vielen Punkten gut drin gesehen haben. Mhm. Also auch in der globalen Zielsetzung der Bewerbung. Wir wollen nochmal drüber nachdenken, was macht uns als Stadt aus, wie wollen wir leben. All das waren Fragestellungen, sage ich mal, die uns nicht fremd waren, weil wir es in der einen oder anderen Form bei verschiedenen Projekten immer schon gegangen sind. Aber natürlich ist das nochmal was anderes, ob du als Kulturladen oder als KUF Projekte entwickelst oder ob das einfach ein Bestandteil von der Kulturhauptstadtgeschichte ist. Und da haben wir tatsächlich, denke ich, von profitiert. Und weil es so nah an uns dran war, haben wir uns gut drauf eingelassen. Und deswegen fallen wir jetzt aber auch nicht in ein Loch, weil die Themen werden uns weiter beschäftigen. Die Möglichkeiten, die uns die Bewerbung gegeben hätte, werden schlechtere sein.
Richtig.
Aber die Themen und die Gedanken bleiben da. Und jetzt kommt es halt drauf an, das trotzdem irgendwie zumindest tendenziell in der Richtung umzusetzen, wie man sich es gewünscht hätte.
In der Kultur im Allgemeinen verändert sich auch wahnsinnig viel zur Zeit, glaube ich. Und eben auch die großen Paläste der Hochkultur wie Theater oder Museen haben für sich jetzt Soziokultur entdeckt.
Richtig.
Und Eröffnung und Diversität und Partizipation und Niederschwelligkeit.
Richtig.
Und auf keinen Fall wollen sie mit Egalitären assoziiert werden.
Das ist richtig.
Und werden dadurch die Unterschiede verschwinden irgendwie und macht das vielleicht die Kulturläden in dieser Form überflüssig?
Das glaube ich nicht, aber das ist eine richtige Beobachtung, die ich schon auch mache. Und erstmal ist es erfreulich, finde ich. Also wenn dieses Kulturverständnis das ist, was jetzt alle haben, finde ich es toll. Auch dass wir bei der Kulturhauptstadtbewerbung gesagt haben, es gibt diesen erweiterten Kulturbegriff, fand ich toll.
Richtig.
Mhm. Aber natürlich ist es richtig, dass wir dann immer wieder gucken müssen, wofür stehen wir genau. Also was ist jetzt unser spezifischer Beitrag, den wir da leisten können? Und da glaube ich, dass es etliche Bereiche gibt, die wir anders drauf haben wie andere. Also beispielsweise die Stadtteilorientierung. Das ist einfach was nur Kulturläden in der Form haben. Und da, glaube ich, können wir einfach Netzwerke einbringen. Und wenn dann große Tanker, Anführungszeichen, was machen wollen und sie offen sind für eine Kooperation auf Augenhöhe, gibt es da bestimmt auch viele, viele Möglichkeiten, zusammenzuarbeiten. Mhm. Ich denke auch, dass das Thema der Diversität in der Tat ist es erfreulicherweise auch jetzt bei vielen da. Mhm. Weil, wie ich vorhin schon gesagt habe, ich glaube, es kommt ja niemand drum rum. Das ist ganz, ganz klar. Die Bevölkerung ist so, wie sie ist. Und wenn man in der Zukunft noch Besucher haben will, dann muss man sich einstellen auf die Bevölkerung, so wie sie jetzt ist. Ja.
Daher kommt das wahrscheinlich, genau. Diese Bewegung, ja.
Naja, klar. Ich meine, auch denke ich, auch in der Wirtschaft ist das ja seit langem Thema. Und dann ist es sicherlich nicht immer nur, ich sag mal, nicht sozusagen aus der Theorie der Soziokultur abgeleitet, sondern einfach vielleicht aus ganz pragmatischen wirtschaftlichen Interessen. Ich sage mal, unterm Strich ist es mir egal, wenn das dazu führt, dass wir tatsächlich die mehr Vielfalt, gleichberechtigte Vielfalt in der Gesellschaft tatsächlich umsetzen können. Insofern sehe ich das auch positiv, wenn jetzt alle möglichen Kultureinrichtungen sich auf den Weg machen. Ich glaube, wir haben so ein paar Punkte, die andere nicht haben. Wir haben Kulturläden, Stadtteilkultur habe ich genannt. Ich meine, wir haben einfach viele Jahre Erfahrung mit Migrantenvereinen, mit diesem Teil der Vielfalt in der Stadt. Mhm. Da haben wir, denke ich, einfach ein Know-how und Kontakte, die andere in der Form nicht haben, wo wir was einbringen können, auch in Kooperationen und auf der anderen Seite, glaube ich, auch davon profitieren können, wenn es neue Kooperationen gibt. Auch mit dem Erfahrungsfeld zur Entfaltung der Sinne, denke ich, haben wir auch was für vielfältige Kooperationen auch noch gut geeignet ist und was es auch so in der Form nur bei uns gibt. Wir haben beim Erfahrungsfeld ja auch, sage ich mal, das Stichwort Inklusion haben wir noch nicht fallen lassen in dem Talk jetzt gerade. Auch eins der Modethemen, jetzt mal despektierlich formuliert, aber andersrum auch da, denke ich, dass eben Menschen mit Handicap nicht eine einheitliche, bemitleidenswerte Gruppe sind, sondern einfach auch einen Anspruch und ein Recht haben, wahrgenommen zu werden. Das setzt sich ja auch zunehmend durch. Und ich denke, auch da haben wir mit dem Erfahrungsfeld zur Entfaltung der Sinne, gerade mit der Arbeit mit blinden und sehbehinderten Menschen, auch was zu bieten, was andere in der Form auch nicht haben. Also wir erreichen die als Zielgruppe, aber wir haben eben auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die selber Handicap haben, was das Sehen angeht. Also der Dunkelbereich, den wir beim Erfahrungsfeld haben, denke ich, ist, also auch da ist es ein Bereich, glaube ich, wo wir Erfahrungen haben und was einbringen können. Und die Expertise
im Kinder- als Bildungszentrum auch.
Das ihr muss auch, ich ihr auch, absolut. Nein, absolut. auch absolut. Ich meine, da seid ihr an der Stelle definitiv auch noch weiter als wir. Also den Fachbereich, den es da bei euch seit vielen Jahren gibt, das haben wir in der Form tatsächlich auch nicht. Ne? Das ist absolut, das ist richtig, dass du es betonst. Und da hat mich auch tatsächlich sehr gefreut, dass bei der Kulturpreisverleihung im vergangenen Jahr einerseits, dass das Global Art Netzwerk ausgezeichnet worden ist, was, sag ich jetzt mal, von uns ein bisschen unterstützt worden ist. Und auf der anderen Seite ja die Theatergruppe, die aus eurem Fachbereich stammt.
Stream Team.
Genau. Das fand ich auch sehr schön. Auch an der Stelle fand ich toll, dass jetzt bei der Kulturpreisverleihung, wo mir das manchmal, diese Facette schon auch ein bisschen fehlt, dass das auch so gut rübergekommen ist tatsächlich. Mhm. Ja, also wie gesagt, zurück zu der Frage, aus der ich mich da jetzt wieder reingeredet habe.
Nicht wirklich.
Wie gesagt, ich mache mir, wie gesagt, keine Sorgen, dass es uns nicht mehr braucht, wenn andere sich auf den Weg machen, weil wir, glaube ich, genug eigene Kraft und Ideen haben und Dinge, für die wir stehen.
Und neben Soziokultur und Hochkultur, die wir schon angesprochen haben, gibt es in der Stadt auch noch freie Kulturszene, Subkulturen. Und ein Teil der freien Szene beklagt, dass in Nürnberg keine echten Freiräume zur Entfaltung gibt. Das heißt, alles von der Stadt reguliert wird und verwaltet wird und nur entweder genehmigte und lizenzierte Kunst und Kultur gibt in den extra dafür sortierten Häusern oder gar keine. Und jede subversive und wirklich unabhängige Position wird unmöglich gemacht. Wie stehst du zu diesem Vorwurf?
den finde ich, kann man so nicht stehen lassen. Was zweifelsohne richtig ist, dass es zu wenig Freiräume gibt. Das ist zweifelsohne richtig. Deswegen habe ich das vorhin auch schon angesprochen. Deswegen finde ich es ganz wichtig, dass es da auch ein Konzept gibt, wie wir Räume für Kultur aufschließen können, damit eben auch Initiativen, die sich neu gegründet haben, dann in Eigenorganisation auch was betreiben können. Ich denke, so diese Kulturoase, die man da im Sommer im Marientor Zwinger auf die Schnelle gemacht hat, war ja so ein Weg. Und ich glaube, der Bedarf, der ist sicherlich da. Und da muss man sich tatsächlich auch seitens der Stadt, da bin ich überzeugt, von mehr überlegen. Und dieses Leerstandsmanagement, was wir da jetzt angehen, wenn sich das so entwickelt, wie wir es uns denken, glaube ich, kann das einen wichtigen Beitrag dazu leisten. Andersrum angemerkt, glaube ich, also ich glaube, man muss es anerkennen, dass es eine freie Szene gibt oder wie auch immer man die jetzt benennen will, die einen Bedarf hat, den wir tatsächlich nicht abdecken mit dem, was wir anzubieten haben. Gleichzeitig müssen, glaube ich, aber auch die Initiativen sehen, dass die freie Szene halt ein sehr, sehr weites Feld ist, was natürlich sehr wohl auch abgedeckt wird. Also wir decken, denke ich, in der Tafelhalle, was den Bereich freie Tanz- und Theatergruppen abgeht, ist da die freie Szene sicherlich gut abgedeckt. Andere Teile sind, glaube ich, beim KUF ganz gut aufgehoben. Aber ich finde, es geht nicht ums gegenseitige Ausspielen. Also mir ist wichtig zu sagen, also weder kann man sagen, die freie Szene soll nicht jammern, weil wir machen ja dies und jenes und so. Und da kann man immer eine lange Liste auflisten, was wir tatsächlich auch tun an Zuschüssen, an Förderung. Und gleichzeitig stimmt's, dass es Teile gibt, die sicherlich momentan noch nicht die Realisierungschancen haben, die sie möchten und die man ihnen auch gerne geben möchte.
Hast du vielleicht einen Vergleich, wie das in anderen Großstädten Deutschlands ausschaut?
Also wir haben ja eine Kollegin, die jetzt seit ein paar Monaten an dem Thema arbeitet und wir sind gerade dabei, jetzt mal so aus anderen Städten zu gucken, wie ist das dort aufgestellt. Mhm. Also es ist sehr unterschiedlich. Es gibt Städte, wo das von der Stadt outgesourced wird an irgendeinen freien Träger, der sowas, so ein Konzept entwickelt. In anderen Städten wie in München gibt es so dienststellenübergreifende Einheiten, die da geschaffen worden sind. Und da versuchen wir jetzt auch nochmal so für Nürnberg den richtigen Weg zu finden und den dann auch nächstes Jahr vorzuschlagen. Wie könnte das denn in Nürnberg tatsächlich aussehen? Es ist ja oft auch sehr unterschiedlich, ob du, sagen wir mal, der Leerstand, den man kulturell nutzen könnte, der ist auch in den Städten unterschiedlich. Es gibt in etlichen Städten gibt es viel städtischen Leerstand, wo es sozusagen in der Hand der Stadt ist, ob sie das jetzt für kulturelle Nutzung weitergibt. Davon gibt es in Nürnberg nicht wahnsinnig viel. Ja. Es ist eher wenig. Das war auch eine Erfahrung. Also die Idee dieses Raummanagements ist auch aus einem EU-Projekt entstanden, was wir beim KUF gemacht haben mit Partnern in anderen Städten, auch in Slowenien oder Polen. Und da ist die Situation zum Teil natürlich eine andere, was die Objekte angeht, die es irgendwie gibt.
Stimmt.
Ja. Mhm. Aber war auch spannend. Also auch da, ja, ist vielleicht auch ein Thema. So, jetzt wenn wir mal bei der europäischen Ebene gerade noch sind, fand ich einerseits interessant, da sowas im Vergleich zu sehen. Finde ich auch immer sehr anregend. Und auch das ist ein Wunsch, den ich natürlich gehabt hätte mit der Kulturhauptstadtbewerbung, dass dieser europäische Austausch noch mehr Teil unseres Alltags wird. Da habe ich mir sehr viel versprochen von.
Ne? Das ist schade.
Das ist wirklich schade, weil das wäre sicherlich ein Schwerpunkt gewesen. Nichtsdestotrotz ist es wichtig, mehr in die Richtung zu gehen, aber das ist im Alltag halt oft ein bisschen schwierig.
Und die Mittel fehlen dann.
Genau.
Aber wenn man schon bei den Vergleichen ist, fast in jeder deutschen Gemeinde oder Stadt gibt es, oder ich glaube für in jeder, gibt es eine Volkshochschule. Und wie ist es eigentlich mit soziokulturellen Zentren oder Kulturläden, städtischen Kulturläden? Ist es auch so, dass es in jeder Stadt solche Systeme gibt oder ist Nürnberg eine Ausnahme?
Nürnberg ist an der Stelle eine Ausnahme. Es gibt auch in Bremen oder so, gibt auch, aber wir haben nirgends so ein Netz wie hier in Nürnberg. Ich glaube, so dieses Netz von soziokulturellen Zentren, vor allem mit der Stadtteilorientierung in städtischer Trägerschaft, gibt es woanders nicht. Das ist meistens eher in der Vereinsträgerschaft. Und auch das ist eine Diskussion, die kann man natürlich auch lange führen. Was ist die richtige Methode? Ist es die städtische Trägerschaft oder ist es die freie Trägerschaft? Ich glaube, dass die städtische Trägerschaft, so wie wir sie in Nürnberg realisiert haben, einfach Kontinuitäten ermöglicht hat, die von der freien Initiative schwer getragen werden. Es war ja in Nürnberg nicht immer so. Wir haben ja heute noch Desi und Kuno als freie, genau, Kulturläden, mhm, aus der Frühphase, sage ich jetzt mal. Und früher war auch noch Almoshof, war zunächst auch in Vereinsträgerschaft, bevor man es dann dem KUF angetragen, mhm, hat, das Ganze zu machen. Und wenn wir jetzt in die Zukunft schauen, geht ja auch darum, gibt neue Stadtteile, gibt Stadtteile, in denen es bisher keine Stadtteilkultureinrichtungen, mhm, gibt. Da würde ich auch sagen, das muss man sich differenziert anschauen. Da mag an der einen oder anderen Stelle, denke ich, wäre es sinnvoll, da tatsächlich auch die städtische Infrastruktur aufzubauen. Woanders geht man vielleicht auch andere Wege. Also auch das, mhm, glaube ich, ist was man in der Zukunft jetzt nicht mit Schwarz oder Weiß beantworten kann. Es gibt durchaus, mhm, in einzelnen, gerade in Vororten von Nürnberg, gibt es Initiativen, die da selber was aufmachen wollen auf Initiativenbasis. Und ich denke, da wäre es sinnvoll, dass tatsächlich die Initiativen den Weg gehen, dass man das berät und unterstützt und nicht zwangsläufig selber was macht. In anderen Neubaugebieten oder so wäre es vielleicht sinnvoller, nochmal drüber nachzudenken, ob man auch in Kooperation jetzt auch mit BCN oder anderen nochmal, mhm, was Städtisches aufsetzt. Ich glaube, das muss man wirklich immer so sich angucken, wie die jeweilige, mhm, Situation ist. Mhm. Aber sagen wir mal, die Struktur, wie wir sie haben, hast du in anderen deutschen Städten nicht. Auch generell, glaube ich, ist Nürnberg sehr breit aufgestellt, was wir städtisch tun. Also, also jetzt nicht nur das KUF.
Vielleicht bevor man klagt und jammert oder die Meckerecke bespielt, könnte man sich vielleicht auch andere Städte anschauen und dann.
Das würde ich auf
jeden Fall. Vielleicht alles viel schöner auf einmal.
Das glaube ich allerdings, wenn man sich die Landschaft, mhm, mit anderen Städten anschaut, dann glaube ich tatsächlich, und also ich muss auch tatsächlich sagen, wenn ich auf irgendwelchen bundesweiten Tagungen unterwegs war in der Zeit, als man noch gereist ist, mhm, und nicht nur Online-Konferenzen gemacht hat. Mhm. Nein, da habe ich mir oft gedacht, natürlich jammern wir intern auch, dass die Mittel nicht reichen, sicher, und das Personal nicht, mhm, reicht, und es ist ja auch berechtigt. Und gleichzeitig habe ich für mich dann schon oft auch gedacht, wir jammern schon auf gutem Niveau, wenn ich mir das im Vergleich zu anderen Städten anschaue, ja, wo Kultureinrichtungen geschlossen werden, wo Bibliotheken geschlossen werden. Und wir haben in Nürnberg in den letzten Jahren eine Reihe von neuen Einrichtungen ans Netz gebracht. Nehmen die Kulturwerkstatt auf AEG als wirklich große Einrichtung, oder nehmen wir auch den Z-Bau als Ort für die freie Szene, den die Stadt ermöglicht hat. Also da haben wir auch in den letzten Jahren gerade nochmal zugelegt. Und das waren jetzt nur zwei Beispiele sozusagen aus der engeren Umgebung, aus dem KUF oder aus der engeren, mhm, Umgebung. Da schauen manche Städte schon relativ neidvoll nach Nürnberg. Vielleicht, ja, sind wir es auch deswegen nicht geworden, die Kulturhauptstadt, weil unser Need nicht groß genug war. Keine Ahnung.
Das könnte sein. Die Begründung liegt noch nicht vor, ne?
Nee, ich kenne sie nicht zumindest. Nee, ich glaube, gibt es auch, mhm, noch nicht.
Mhm. Bevor wir noch zum Thema Integration und Interkultur kommen, wollte ich noch schnell zurück zu dir als Chef. Mhm. Also damit haben wir auch ein bisschen angefangen. Für wie viele, mhm, Menschen bist du Chef?
Naja, insgesamt sind es gut 150 Menschen, wenn man alle Musikschullehrkräfte dazu nimmt. Aber natürlich denke ich, wenn du etliche der Musikschullehrkräfte gefragt hättest, mit denen habe, mhm, ich im Endeffekt nicht so viel zu tun gehabt, wäre dieses Feedback sicherlich nicht so geworden. Also von daher, das Amt ist zu groß, um mit allen Leuten tatsächlich im engen Austausch zu stehen. Ich versuche es halt, so gut es geht, präsent zu sein und mich darauf einzulassen, weil ich auch davon überzeugt bin, dass man so eine Dienststelle nur leiten kann, indem man mit den Kolleginnen und Kollegen das gemeinsam entwickelt. Das ist kein Laden, den man von oben durchregieren kann. Man muss es mit den Leuten gemeinsam entwickeln, gerade auch in der Vielfalt, in der wir aufgestellt sind. Also ich denke, ich habe mir über all die Jahre zu den vielen Themenfeldern, die wir im Amt ja bedienen, sozusagen mir mein Wissen, meine Erfahrung angesammelt, und trotzdem braucht es für jeden Fachbereich dann auch nochmal die Leute, die einfach da die Expertise noch verstärkt einbringen, und dass man das einfach versucht, gemeinsam zu entwickeln. Und auch der Versuch, immer wieder auch Leute zusammenzubringen, auch Themen auch gemeinsam im Amt zu denken, ne? Auch so unter Querschnittthemen. Das ist auch was mir wichtig war auch und wichtig ist.
Ja, und das genau das wollte ich eben ansprechen. Wir duzen uns auch nicht deswegen, dass wir uns privat kennen, sondern ich habe früher im KOF gearbeitet.
So ist es. Bevor du abgeworben worden bist.
Genau. Und im KOF duzten sich alle. Und das ist zum Beispiel ein Beispiel dafür, wie flach hierarchisch eigentlich die Zusammenarbeit gehalten wird und wie dein Führungsstil auch ist. Und auch diese Sachen, die du angesprochen hast, dass man Projekte gemeinsam, tatsächlich gemeinsam entwickelt. Also die kommen nicht von oben. Und dass man auch gemeinsam sich Themen erarbeitet, sondern man holt sich Expertenrat und hört sich das gemeinsam an und dann diskutiert man und kommt auf einen gemeinsamen Nenner. Ich finde das faszinierend eigentlich. Und auch dieses, dass da auch nicht nur pädagogische Mitarbeiter involviert sind, sondern alle eigentlich, auch Verwaltungskolleginnen oder Techniker sind auch dabei bei solchen Gesprächen.
Richtig, das ist uns immer wichtig, dass wir bei so Amtsklausuren und wirklich alle tatsächlich dabei haben, weil auch da stimmt es mit der Diversität, ja, ein Laden funktioniert nur, wenn jeder seine unterschiedlichen Fähigkeiten in das Ganze einbringt irgendwo. Und du kannst dir noch so viele tolle Veranstaltungen überlegen oder kannst dir noch so viel tolle Dinge überlegen, wie wir mit Menschen umgehen wollen. Wenn dann die konkreten Personen, die mit den Menschen Kontakt haben, nicht mitziehen, dann wird das alles nicht funktionieren irgendwo. Also
ganz genau.
Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt auch. Und es freut mich, dass das offensichtlich ein bisschen funktioniert hat, wenn ich mir die Rückmeldungen so angehört habe.
Genau, genau. Aber meine Frage dazu ist, denkst du, dass es eine Geschichte ist, die mit dir persönlich zusammenhängt und wenn du weg bist, sobald, dass sich das eventuell mit einer neuen Leitung ändert? Oder ist es schon so zusammengewachsen mit dieser Dienststelle, dass diese Kultur einfach bleibt, unabhängig davon?
Das hoffe ich doch sehr. Also ich meine, ich weiß es nicht, wer letztendlich meine Nachfolge antritt, aber ich glaube schon, dass wir die Kultur, hoffe ich, doch so verankert haben, dass sie auf jeden Fall funktioniert. Wobei ich mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen kann, dass jemand, der hier neu anfängt, das jetzt ganz anders machen würde. Weil ich glaube, wenn man sich mit dem Amt beschäftigt, wird man schon zu dem, oder wenn man sich für die Leitung von dem Amt interessiert, gehe ich mal davon aus, dass man da mit einem ähnlichen Blick an das ganze Thema auch rangeht. Eben. Also insofern, ich meine, es ist ja auch die ganze Geschichte, also deswegen habe ich am Anfang auch die Geschichte der Soziokultur benannt, die ist ja anders gar nicht denkbar. Insofern muss es zusammenpassen und bin ich eigentlich doch sehr optimistisch, dass das dann auch so weitergeht.
Jetzt wollte ich mit dir über Interkultur und über Integration in Nürnberg sprechen. Auch diese Begriffe, über die Begriffe kann man auch sprechen.
Da könnten wir auch tagelang drüber sprechen.
Ja, genau, wie kann man in so einem kurzen Gespräch so viele Themen besprechen? Aber gut, wie schon gesagt, auch dieses Thema koordinierst du. Was heißt das eigentlich, dass Integration Querschnittsaufgabe für die ganze Stadtverwaltung ist?
Das ist eben ein Thema ist, was nicht nur eine Dienststelle beschäftigt. Also in vielen Städten war es lange Zeit so, dass das halt der Integrationsbeauftragte für das Thema zuständig war. Wir haben in Nürnberg gesagt, das ist ein Thema, was tatsächlich alle Dienststellen angeht und dementsprechend sind auch alle Dienststellen in dieser Koordinierungsgruppe Integration vertreten, weil de facto ist es ein Thema, ich sage jetzt mal von der Wiege bis zur Bahre, ja, wo man sich mit der Vielfalt der Bevölkerung auseinandersetzen muss. Also ich finde, ein ganz, ganz schönes Beispiel ist tatsächlich dieses bis zur Bahre, ja. Also dass wir tatsächlich auch drüber nachdenken müssen, wie muss sich eine Bestattungskultur in der Stadt verändern, um jetzt mal ein bisschen ganz ernstes Thema anzuschneiden, wenn sie denn so vielseitig ist, also angefangen von bestimmten Vorgaben, die bestimmte Religionsgemeinschaften einfach brauchen, bis hin zu der Tatsache, dass wir beispielsweise, auch das ist durchaus ein Ergebnis von solchen Diskussionen, dass wir im Westfriedhof in der Aussegnungshalle das Kreuz nur eingeblendet ist, wenn tatsächlich jemand beerdigt wird, der christlichen Glaubens ist. Also
das wusste ich nicht.
Das an der Aussegnungshalle am Westfriedhof der Begriff, also wie wir im Südpunkt überall willkommen in 100 Sprachen, in vielen Sprachen stehen haben, so steht dort in vielen Sprachen Erde. Also das ist so ein ganz, ich finde ein ganz, ganz praktisches Beispiel dafür, dass tatsächlich es keinen Bereich kommunalen Handelns gibt, der sich nicht auseinandersetzen muss mit der Tatsache, dass unsere Stadtbevölkerung so divers ist, wie sie heute nun mal ist. Und in Nürnberg, es gab schon in den 1980er Jahren das erste Mal ein sogenanntes Ausländerprogramm, und es war damals aber auch schon so aufgebaut, dass man gesagt hat, für welche kommunalen Handlungsfelder stehen eigentlich welche Maßnahmen an. Und da schließt sich auch der Bogen zu dem Gespräch am Anfang. Wir haben damals halt auch die Öffnung der Kulturläden war auch unser Beitrag zu diesem Ausländerprogramm der Stadt damals schon. Mhm. Und ich denke, dieses System hat sich über die Jahre, denke ich, einfach positiv entwickelt. Ich glaube, dass das mittlerweile so ist, dass das als Querschnittsthema angenommen ist, was sicherlich nicht heißt, dass überall alles perfekt läuft. Und dass es zweifelsohne auch Bereiche gibt, wo es noch mehr Handlungsbedarf gibt. Aber das Prinzip ist, glaube ich, klar. Die Leitlinien, die sich die Stadt gegeben hat, sind, glaube ich, sehr klar. Mhm. Also auch, wo klar definiert ist, was wir unter Integration verstehen, nämlich nicht, dass sich der eine dem anderen anpasst, sondern dass das ein wechselseitiger Prozess ist. Ich weiß, dass der Begriff, und deswegen diskutieren wir den Begriff ja auch oft, ob er eigentlich richtig ist. Weil ich denke, so wie die Stadt Nürnberg ihn in ihren Leitlinien definiert hat, ist es ein korrekter Begriff. Aber mir ist schon auch klar, dass ihn viele Menschen natürlich auch anders verwenden. Also, aber so wie wir es in den Leitlinien verankert haben, tatsächlich den Anspruch, wir wollen für alle da sein. Wir wollen tatsächlich auch, dass unsere Belegschaften Spiegel der Bevölkerung ist oder so. Ich finde, das sind sehr, sehr grundlegende und sehr wichtige Vorgaben, die sich die Stadt da macht und an der sie sich natürlich auch immer wieder messen muss, ob sie es ja auch tatsächlich einlöst. Ja. Gerade das Thema der Mitarbeiterschaft ist sicherlich eins, wo noch viel Luft nach oben ist, ganz, ganz klar.
Gibt es dafür Zahlen?
Ich glaube, es liegt ungefähr bei 16% mittlerweile der Anteil von Kolleginnen und Kollegen.
Wie viel?
16.
16.
Mhm. Aber natürlich ist der Anteil in der Bevölkerung wesentlich höher. Bei den Auszubildenden geht es, glaube ich, um die 30%, also leg mich nicht fest, aber das sind ungefähr,
ungefähr
die Zahlen. Aber auch da muss ich sagen, hat sich gerade in den letzten Jahren auch nochmal positiv was entwickelt, dass sich Stadt tatsächlich das auch auf die Fahnen geschrieben hat und mir da viel bewusster und gezielter auch angeht, jetzt auch in Auswahlverfahren und gerade das Personalamt, dass es eine Arbeitsgruppe gab zum Thema Öffnung im Personalwesen, die dann auch der Kämmerer und Personalreferent persönlich geleitet hat, um dem Ganzen auch Nachdruck zu verleihen. Also da hat sich, glaube ich, schon auch viel Positives getan, so dass ich schon denke, dass wir ziemlich gut vorangekommen sind mit diesem Querschnittsthema. Trotzdem gibt es viel zu tun. Also Personalthema ist eins, was wir angesprochen haben. Das Thema vorhin, was wir mal kurz gerissen haben, dieses Thema Sprache, Mehrsprachigkeit. Wie kann man Menschen unterschiedlicher Herkunft oder unterschiedlicher Sprache bedienen? Die Frage der Teilhabe, welche neuen Formate kann man auch entwickeln, um die Teilhabe wirklich zu verbessern, Überlegungen, was kann man tun, damit die Bürgerversammlungen auch die Bevölkerung mehr widerspiegeln oder so. Mhm. Also ich denke, da gibt's vieles und da gibt es auch noch viel zu tun. Also da wird in den nächsten Jahren die Arbeit, glaube ich, auch nicht ausgehen. Aber ich glaube, wichtig, dass das tatsächlich so als Querschnittsthema gesehen ist, und dem sich erstmal alle verpflichtet fühlen. Und auch wichtig, dass es, glaube ich, von der Stadtspitze gelebt wird. Dr. Mali hat es 2002, als er angefangen hat, eigentlich so mit angestoßen, nochmal diesen letzten Schub mit den verschiedenen Gremien, die wir in der Stadt haben. Und freue mich, dass der neue Oberbürgermeister sich das auch zu eigen gemacht hat, weil ich glaube, dass das ganz wichtig ist, dass tatsächlich diese Offenheit auch von der Stadtspitze gelebt wird. Also
eindeutig.
Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und das zieht sich von oben nach unten durch. Ich glaube, es ist wichtig, dass Dienststellenleitungen sich des Themas bewusst sind und. Also ich glaube, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
Es gibt diese vier Gremien in der Nürnberger Integrationspolitik.
Ja.
Und das hast du schon angesprochen, auf der Verwaltungsebene, diese Koordinierungsgruppe Integration. Und es gibt auch den Nürnberger Rat für Integration und Zuwanderung mit einer ganz interessanten Geschichte, also als historisch als eine Verschmelzung von Ausländerbeirat und Aussiedlerrat.
Richtig.
Und es heißt, es soll die kommunalpolitische Interessenvertretung der nach Nürnberg Zugewanderten sein. Und meine Frage ist, haben alle nach Nürnberg Zugewanderten, ob aus Syrien, Polen, Ungarn, Äthiopien, ob jung oder alt, Asylsuchende oder Aussiedlerin mit Muttersprache Deutsch, ähnliche Interessen, die von einem solchen Gremium vertreten und erkannt werden können?
Ja, ich glaube, es gibt übergreifende Themen natürlich. Und dann gibt es natürlich immer Spezialthemen, das ist ganz klar. Aber ich glaube, so wie man in der Integrationspolitik, wo es um Chancengleichheit und Teilhabe geht, wo es um Öffnung im Personalwesen geht, ob es darum geht, welche Personalpolitik treiben wir. Also ich glaube, da gibt es schon das gemeinsame Interesse. Und dann gibt es natürlich Partialinteressen. Oder auch konkurrierende. Natürlich gibt's die auch. Und natürlich auch diese, du hast es auch angesprochen, das speist sich ja aus zwei Quellen. Das eine ist tatsächlich diese lange Geschichte des Ausländerbeirats, wo Nürnberg tatsächlich so die zweite Stadt in Deutschland war, die das 1973 ins Leben gerufen hat, weil man eben eine Form von Partizipation für die Leute schaffen wollte, die eben kein Wahlrecht haben. Und man hat dann als zweite große Gruppe in der Stadt natürlich die Aussiedlerinnen und Aussiedler gehabt und hat dementsprechend den Aussiedlerbeirat ins Leben gerufen, der aber im Gegensatz zum Ausländerbeirat nie gewählt worden ist. Also der Aussiedlerbeirat hatte eine Struktur, wo die Menschen aus den Landsmannschaften und den Betreuungsverbänden berufen worden sind. Und ich denke, der Ausgangspunkt oder einer der Knackpunkte war sicher in den 2000er Jahren, wo man das versucht hat, zusammenzuführen politisch, weil natürlich die Grenzen zwischen Spätaussiedlern aus der früheren Sowjetunion und Kontingentflüchtlingen aus der früheren Sowjetunion, das war ja fließend. Da gibt's viele Gemeinsamkeiten und Unterschiede. Aber von daher denke ich, hat man gesagt, man versucht diese Themenfelder zusammenzuführen und hat dann eben auch diese beiden Räte zu einem verbunden. Das ist sozusagen die Konsensfindung ist natürlich immer großes Thema. Aber ich glaube, das ist nach wie vor ein wichtiges Gremium in der Stadt, wo ja auch im Jahr 2022 auch wieder die nächste Wahl auch ansteht.
Und jetzt zur Interkultur. Das ist eine zentrale Begriffe auch. Und es gibt auch ein Interkulturbüro. Und wie mit allen diesen Begriffen ist es so, dass sie sich oft verändern im Laufe der Zeit. Die Bedeutungen verändern sich und damit, oder die gehen auch zusammen mit den Veränderungen in der Gesellschaft überhaupt, ne, und in der Wahrnehmung. Ja. Und findest du, dass dieser Begriff noch zeitgemäß ist, Interkultur?
Wir reden in letzter Zeit ja gerne von Transkultur als dem zeitgemäßen Begriff. Es ist insgesamt eine schwierige Diskussion, sage ich jetzt mal, weil es natürlich bei all diesen Begriffen, die man da bildet, tut man so, als ob Kultur was Feststehendes wäre.
Das stimmt.
Und de facto ist es ja nicht so. Es gibt eigentlich nur Kultur und
Kulturen.
Und Kulturen vielleicht, ja. Und Interkultur, also ich glaube auch, dass Transkultur im Prinzip der treffendere Begriff ist, weil er ja Interkultur bedeutet immer zumindest zwei getrennte Geschichten, die irgendwie zusammenkommen sollen. Und das Transkulturelle betont ja mehr die Gemeinsamkeiten, die man über unterschiedlichste Herkünfte hinweg hat und auch die unterschiedlichsten Zugehörigkeiten innerhalb des Begriffs. Insofern glaube ich, ist das der richtigere Begriff. Aber es ist schwierig, weil das ist eine Diskussion, glaube ich, die wird in einem ja, in so einem Inner Circle geführt, was da die richtige Diskussion ist. Und ich glaube, dass viele Leute wahrscheinlich mit beiden Begriffen wenig anfangen können.
Mhm, das stimmt. Aber Begriffe ist das eine und das andere ist überhaupt, nach welchen Prinzipien man da in diesem Bereich arbeitet.
Ja klar, und inwieweit man auch Unterschiede betont. Ich glaube, das ist auch natürlich immer die spannende Frage, inwieweit betont man die einzelnen Herkünfte oder Migrationshintergründe und inwieweit betont man sie nicht. Auch das ist ja eine schwierige Frage. Also viele Menschen lehnen, glaube ich, aus verständlichen Gründen ab, dass sie ein Mensch mit Migrationshintergrund sind, weil das natürlich im Kopf von vielen auch irgendwie negativ konnotiert ist und man eben auf das Besondere abhebt, mit und ohne Migrationshintergrund. Und auf der anderen Seite ist es natürlich so, wenn wir messen wollen, ob wir in der Chancengleichheit vorangekommen sind, ob Herkünfte Einfluss haben auf Schulerfolg beispielsweise, dann musst du irgendwelche Kategorien bilden. Das ist eine schwierige Diskussion. Gerade aus Schulen wird oft berichtet, dass Eltern sagen, mein Kind hat keinen Migrationshintergrund. Es ist hier aufgewachsen und es ist einfach ein normales Nürnberger Kind. Ja, hat sie recht. Gleichzeitig sind die Rahmenbedingungen natürlich so, wenn du in Schulklassen einen bestimmten Anteil Migrationshintergrund hast, dann gibt es andere Klassenschlüssel. Insofern achtet die Schule darauf, dass sie tatsächlich das bei allen angibt, dass sie Migrationshintergrund haben. Also ich finde, es ist schwierig tatsächlich. Ich glaube, generell sollte man es perspektivisch immer weniger betonen. Das ist, glaube ich, auf jeden Fall der richtige Weg. Aber bis wir da, glaube ich, angekommen sind, wird man nicht umhinkommen, an der einen oder anderen Stelle es zu tun. Ich glaube, man muss sich's immer bewusst machen auch und auch immer klar machen, dass bestimmte Sachen immer sehr relativ sind. Wie du das ja auch angesprochen hast in Bezug auf den Integrationsrat. Was haben die vielen Menschen mit Migrationshintergrund, was haben sie gemeinsam, was haben sie nicht gemeinsam? Sie machen wahrscheinlich zusammen schon irgendwelche Erfahrungen, die Deutsche ohne Migrationshintergrund vielleicht nicht machen. Aber auch das kann man sicherlich nicht so pauschal sagen. Also da machen Menschen mit dunklerer Hautfarbe sicherlich nochmal andere Erfahrungen, wie sie was soll ich jetzt sagen, um ein anderes Klischee zu bemühen, irgendeine Schwedin in Nürnberg macht oder so. Also ich finde diese Differenzierung schwierig. Ich glaube, wir müssen Bewusstsein haben für die Vielfalt und einfach, dass man damit umgehen kann und sich auch bewusst sein, dass auch unterschiedliche Ansprüche und Haltungen aus der unterschiedlichen Geschichte herrühren können. Also dass beispielsweise jemand, der aus der Türkei stammt, sage ich jetzt mal, halt einen anderen Bezug hat und sich freut, wenn es ein Filmfestival Türkei-Deutschland gibt, bei dem auch ganz gezielt Filme aus der Türkei gezeigt werden. Das ist für die Menschen sicher richtig und gleichzeitig für alle anderen in der Stadt, dass sie eben was mitbekommen von dem Land, aus dem halt ganz viele Menschen irgendwie abstammen, die hier in Nürnberg sind. Und daneben braucht es natürlich Projekte, die einfach völlig losgelöst von einzelnen Herkünften sind, wo es einfach darum geht zu sagen, wie wollen wir gemeinsam leben und wo, ich glaube, das ist halt auch aus meiner Sicht so ein wichtiger Punkt, dass es transkulturelle Kulturprojekte gibt, in dem eben man einem Thema unterschiedlichste Facetten einbringt und das eben in der Vielfalt voranbringt, ohne dass dann irgendwelche Nationalitäten, Etiketten an dem Ganzen kleben.
Genau. Weil ich denke, einerseits diese Stärkung von Minderheiten und Emanzipation, das war das, was man eigentlich früher hauptsächlich betont hat in dieser interkulturellen Arbeit. Und heute wird es oft Identitätspolitik genannt und auch ein bisschen im negativen Licht gesehen. Und das kann ich wiederum auch ein bisschen nachvollziehen. Ne? Ja, klar. Wenn man wirklich nur auf diese Unterschiede setzt eigentlich und Migrantenvereine stärkt und diese kulturellen Feste, wo sich eigentlich jede Minderheit für sich präsentiert und vielleicht mit besonderer Küche und Folklore und vielleicht noch ein bisschen antiquitiertes Bild von dem Land präsentiert, aus dem es kommt, dann stellt sich dann doch die Frage, ob das wirklich integrationsfördernd ist am Schluss oder ob sich das Bild jetzt nicht ein bisschen verändert und verschoben hat. Und manche sogar, ich habe da auch so ein Zitat aus dem Politikwissenschaftler Hamed Abdel Samad. Der schrieb vor 2 Wochen, glaube ich, in der Zeit seinen Artikel und sprach von Ethnofetischismus und sagte, alles, was ethisch und religiös fremd erscheint, wird verklärt und verniedlicht. Eigene bio-deutsche, ähnlich gelagerte, folkloristisch-national-religiöse Statements gelten als rückständig und weltfremd. Kulturelle Unterschiede aber werden zelebriert, statt das Gemeinsame zu suchen und zu betonen. Gleichzeitig werden Konflikte, die aus Unterschieden entstehen, verleugnet. Es ist natürlich schon wieder eine ziemlich extreme Position, aber eigentlich auch nicht ganz unberechtigt.
Oder? Naja, ich glaube, das sind verschiedene Pole der Diskussion. Wenn man das nur so oder nur so betrachtet, ist es sicherlich falsch. Ja. Mhm. Natürlich ist da was dran an bestimmten Punkten. Und ich glaube auch, dass natürlich auch das hatten wir ja schon, die Menschen sind sehr, sehr unterschiedlich. Es gibt, denke ich, viele, die jetzt statistisch Migrationshintergrund haben und die einfach ein kosmopolitisches, urbanes Leben leben, ohne jetzt auf ihre Herkunft zu achten. Und dann gibt es halt auch andere. Und wenn wir die Gesellschaft insgesamt mitnehmen wollen, glaube ich, muss man die unterschiedlichen Bedürfnisse auch ein Stück weit mitnehmen. Also für mich ist es kein Gegensatz. Ich kann mit traditionellen Kulturveranstaltungen, Folkloreabenden, wenn wir nur das machen würden, dann würden wir sicher was falsch machen. Dann würden wir, denke ich, in einer Zeit stehen bleiben, die, glaube ich, lang vorbei ist. Auf der anderen Seite ist es festzustellen, dass das für viele Menschen einfach nach wie vor Thema und Bedürfnis ist. Also hat es auch einen Stellenwert in der Stadt. Und ich glaube aber, generell denke ich auch, dass man das Gemeinsame mehr betonen muss wie die Unterschiede. Gleichzeitig kann man Unterschiede aber auch nicht wegdiskutieren. Also ich glaube, da die richtige Balance zu finden, das ist, glaube ich, der auch an der Stelle der richtige Punkt. Also ich bin ja nicht nur der Glas halb voll Denker, ich bin auch immer schon ein Freund von den Wegen in der Mitte. Und ich glaube auch, dass uns das in vielen Punkten am meisten weiterbringt. Natürlich muss man schauen, dass nicht unter dem Deckmantel von Traditionspflege irgendwie Inhalte vertreten werden, die jetzt mit dem, was wir alle, glaube ich, in Deutschland in der Gesellschaft wollen, nicht vereinbar ist. Ganz klar. Und da muss man auch klar dagegen sein. Und umgekehrt ist aber Traditionspflege sicherlich für Menschen, für Deutsche mit und ohne Migrationshintergrund für etliche ein Thema. Also ich glaube, es muss beides geben, aber generell würde ich auch sagen, man muss mehr das Gemeinsame betonen. Insofern denke ich auch, dass das ist ja letztendlich ja der Kern des Transkulturellen, dass man mehr aufs Gemeinsame setzt, dass das der größere Trend ist. Aber ich glaube, wir sind in der Gesellschaft, in der Vielfalt nicht so weit, dass man sagt, das ist das Einzige. Also ich glaube, das ist für mich der Punkt. Und da muss man sich halt natürlich immer anschauen, wie weit stehen wir da. Wir haben sicher jetzt auch, das Interkulturbüro hat in den letzten Jahren mehr transkulturelle Projekte tatsächlich protegiert, würde ich jetzt mal sagen, oder gefördert. Und auch da gibt es natürlich manchmal die Diskussion, muss man das jetzt umbenennen? Oder? Ich glaube, so ein kritischer Umgang mit Begriffen ist glaube ich, generell auch ein wichtiger Punkt. Gleichzeitig ein schwieriger Punkt, weil man manche Begriffe sehr, sehr gut problematisieren kann und eigentlich vielleicht auch weiß, dass sie nicht treffend sind. Und gleichzeitig man sich aber fragt, was ist die Alternative? Und an manchen Punkten ist sicherlich die Alternative, gar nicht drüber zu reden. Klar. Da muss man gar nichts betonen an Unterschieden. Und dann gibt es aber natürlich Dinge, wo man es betonen muss. Und das ist dann der richtige Begriff. Also das während der Kulturhauptstadtbewerbung, die Kollegen und Kolleginnen haben immer gern von den statt Menschen mit Migrationshintergrund, mit Menschen mit internationaler Geschichte gesprochen. Ich bin mir da aber auch nicht so sicher, ob das der richtige Begriff ist, weil das international ja auch eher was Ausgrenzendes für mich hat irgendwie.
Ja, also,
aber es ist ein schönes Beispiel dafür, denke ich, dass man sich halt bewusst ist, dass Begriffe kritisch sind oder hinterfragbar sind. Und ich glaube, das muss man machen und gleichzeitig akzeptieren, dass es an manchen Punkten halt auch nichts Besseres im Moment gibt. Und solange man nichts Besseres weiß und solange man glaubt, dass es für eine Situation einen Begriff braucht, muss man sich halt irgendwie behelfen. Mhm. Also ich glaube, dass es manchmal unbefriedigend ist. Und ich glaube, ich versuche halt, wo es möglich ist, dann auch diese Zwiespältigkeit einfach zu betonen von Begriffen. Aber das kann man natürlich auch nicht immer tun. Insofern ist es auch nicht vermeidbar, wird bestimmte Begriffe verwendet, dass die dann auch mal missverstanden werden oder falsch ankommen. Aber gehört wahrscheinlich auch oder, glaube ich, ist einfach Teil von unserer bunten Gesellschaft, dass wir uns da irgendwie auch begrifflich zusammenraufen.
Ja, aber wie gesagt, das ist nicht nur die Frage der Begriffe, sondern wenn die Begriffe gefragt werden, auch die
Haltung. Die Haltung, die dahinter ist, klar. Ja, klar.
Ja, nicht nur du, aber auch Thomas Müller geht bald. Mhm. Also er ist mit dir zuständig für die Koordination des Integrationsprogramms. Mhm. Und was glaubst du? Bleibt die Verantwortung für den Bereich auch nach euch in der Zuständigkeit vom KUF?
Es gibt keinen Grund, es zu ändern.
Und du persönlich, wie denkst du jetzt über deine Zukunft als Rentner? Schreckliches Wort, oder? Nach.
Ja.
Willst du dich engagieren? Willst du deine Expertise einsetzen? Oder willst du einen Schlussstrich ziehen und mit einem Wohnwagen durch die Welt
Ich wäre auf jeden Fall erstmal einen Schlussstrich ziehen und mich rausziehen. Und in der Tat habe ich ein Wohnmobil und freue mich drauf, dann mal nicht nur 3 Wochen Urlaub zu machen, sondern mal irgendwie länger durch die Gegend zu fahren. Nein, ich werde sicherlich nicht nur durch die Gegend fahren und ich kann mir auch gut vorstellen, das ein oder andere mal wieder zu machen. Aber ich will mich jetzt mit meinem Oberbürgermeister vergleichen, aber der hat auch gesagt, er lässt jetzt erstmal auf sich zukommen und so sehe ich das für mich schon auch. Und Ich wär jetzt sicherlich nicht sozusagen zur Vordertür reingehen und zur Nebentür wieder reinmarschieren. Also wenn ich mich engagiere, vielleicht auch tatsächlich für ganz was anderes oder was Bezüge hat, ohne das Gleiche zu sein. Also mal gucken. Also es gibt noch keine konkreten Pläne dafür auf jeden Fall.
Okay.
Freue mich erstmal, wär's sicherlich vermissen, die Arbeit, auch die Kolleginnen und Kollegen und auch die Gestaltungsmöglichkeiten, die man ja doch hat, das wird sicherlich auch fehlen. Mhm. Auf der anderen Seite jetzt mal sozusagen ohne die Verantwortung, die ja auch dran hängt, aufzustehen und einfach mal auszuschlafen und lang Zeitung zu lesen jeden Tag und nicht am Wochenende alles nachzulesen, was unter der Woche liegen geblieben ist. Da freue ich mich dann auch drauf.
Ja, aber der Oberbürgermeister macht jetzt mit uns eine
Reihe. Hab ich mitbekommen,
ja. Ja, also ich werde mich bei dir auch melden.
Ja, ist gut.
Und du hast schon mitbekommen, die Stefanie hat auch gesagt, am besten solltest du jetzt Kurse geben. Das passt auch perfekt. Hat sie recht, habe ich mir gedacht.
Ja, das lassen wir jetzt erstmal sacken.
Ja, und du hast gesagt, du wirst die Arbeit bestimmt auch vermissen und ich bin mir sicher, du wirst auch vermisst, auf jeden Fall von deinen Kolleginnen und Kollegen, als Kollege eben, als Chef und als Experte.
Na, das ist doch schön. Das ist auf jeden Fall schöner, wie wenn alle sagen würden, Gott sei Dank ist er endlich weg. Nein, freue ich mich auch dazu. Ich fand ich auch wirklich nett, den Einspieler da am Anfang. Hat mich wirklich direkt ein bisschen, hat mich gerührt tatsächlich.
Ach, das freut mich. Also ich möchte mich jetzt bedanken für das ausführliche Gespräch. Ich könnte noch ewig lange, aber ich glaube, du bist jetzt auch müde und es reicht, es ist dunkel.
Ja, genau, wir machen jetzt Feierabend. Also vielen Dank für die Gelegenheit, war schön mit dir das Gespräch zu führen und so ein bisschen zurückzublicken über die ganzen Jahre.
Danke.
Dankeschön.
Tschüss.
Schönen Abend, tschüss.